Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Hat mal jemand geglaubt, das Thema Gleichberechtigung von Frauen sei abgeschlossen? Dann hat man sich wohl ziemlich getäuscht. Oder dachte schon mal jemand, Diversität sei doch eine Selbstverständlichkeit? No way. Leider nein. Stattdessen macht Donald Trump Träume ultrakonservativer US-Amerikaner wahr. Bundesstellen für Diversität und Inklusion werden eingestampft, kriminelle Abtreibungsgegner werden begnadigt. Hierzulande sind wir zwar noch weit entfernt von diesen drastischen Rückschritten, hoffentlich. Ein selbstkritischer Blick vor die eigene Haustür ist aber hilfreich. Auch der Deutsche Designer Club dachte, er sei bereits ein Paradies der Gleichberechtigung. Doch die vor 5 Jahren gegründeten Women of DDC haben im Club ein größeres Bewusstsein für dieses Thema geschaffen und sind Defizite aktiv angegangen. Heute heißt der DDC nicht mehr Deutscher Designer Club, sondern Deutscher Design Club. Institutionen wie die Women's Tables oder Learn and Burn sind zentrale Orte für die Auseinandersetzung mit Diversität und Inklusion geworden. Die zwei DDC-Designerinnen und Aktivistinnen Sophie Dobrigkeit und Judith Augustin sind heute bei uns zu Gast. Beide sind renommierte Gestalterinnen, zu denen ihr viele Infos in unseren Shownotes findet. Das Gespräch der beiden mit Georg Christoph Bertsch macht nachdenklich und es macht Mut.
Ja, heute haben wir wieder eine Aufnahme hier im Studio in Frankfurt. Und zwar, ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass die Sophie Dobrigkeit, hallo.
Hallo, Georg.
Und die Judith Augustin.
Hallo.
Dass die beide hier sind. Also es gibt ganz viel zu besprechen. Auf dem Hintergrund der politischen Situation außenrum, das Design allgemein, Women of DDC und so weiter. Es gibt also eine ganze Reihe von Möglichkeiten, von hier aus abzuzweigen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich steige einfach mal direkt mit den Nachrichten ein. Also wenn man jetzt sagt, gucken die Nachrichten so, Trump macht Träume ultrakonservativer US-Amerikaner wahr, Stellen für Diversität und Inklusion werden eingestampft. Was heißt denn das für euch als Women of DDC, also Frauen des DDC?
Also das ist etwas, was natürlich uns durchaus bewusst ist, dass da ein wahnsinniger Backlash auf uns zukommen kann. Also Franziska Schutzbach zum Beispiel hat gesagt, dass Emanzipation, die eigentlich nur gewährt wird, die aus der Männergesellschaft uns gewährt wird, jederzeit zurückgenommen werden kann. Das heißt, wenn wir an einem Punkt sind, wo das nicht, wo die Geschlechtergerechtigkeit noch nicht etabliert ist, dann ist das alles sehr fragil und macht uns durchaus, machen wir uns da viele Gedanken dazu.
Ja, Judith, wie ist es für dich? Also,
das ja, ganz genau so, so ist es. Also, es gibt nichts zu lachen dabei, leider. Es ist schon historisch immer so gewesen, dass die Gleichberechtigung nicht linear geht. Also es gab schon immer Rückschritte in der Gleichberechtigung. Aber das, was momentan abläuft in der ganzen Welt, ist schon besorgniserregend.
Die Ute Clement hat ja hier im Programm vor 2,5 Jahren postuliert, Frauen führen besser. Der Titel ihres Buchs beim Kalauer Verlag, also Frauen führen besser. Was klingt da bei euch, irgendwie, wenn ihr diesen Titel hört?
Das ist ein guter und schneller Einstieg in ein ganz wichtiges Thema, glaube ich. Da können wir auch weit ausholen. Also da muss ich auch direkt ausholen, weil da sind wir gleich bei Learn and Burn bei dem Projekt unter anderem. Also das Lab for Female Leadership. Wir haben auch im DDC Women's Table uns viel dafür engagiert, Frauen in Führung in der Kreativbranche zu bringen, Frauen dazu zu ermutigen, sich selbstständig zu machen, also in Führungspositionen zu gehen. Aber es ist eben auch hier, wie eben schon gesagt, die große Frage, welche Führungspositionen sind da für uns, stehen da bereit? Also wollen wir so führen, wie jetzt allgemein geführt wird, oder wollen wir viel größere Veränderungen vielleicht oder anders führen? Also insofern finde ich bei dem Titel, ich finde das Buch ganz wunderbar. Also ich bin ganz froh, dass Ute Clement dieses Buch geschrieben hat. Und sie hat es ja auch für Männer geschrieben. Das finde ich ist ganz wichtig zu erwähnen. Denn da ist schon sehr viel erklärt in vielen Bereichen. Aber es ist eben wirklich die Frage, welche Form von Führung wollen wir eigentlich erreichen?
Führung ist ja überhaupt eine Frage. Also ich meine, Führung ist halt insgesamt eben auch ein Thema, das stark diskutiert wird. Also wie können Firmen überhaupt geführt werden? Führen sie sich nicht besser selbst? Wie flach können Hierarchien sein? Aber typisch für Designbüros ist ja, dass sie eher klein sind. Dass sie vielleicht, durchschnittliche Designbüros haben vielleicht 5 bis 10 MitarbeiterInnen. Und ist die Frage, lernt man da denn überhaupt führen? Oder können Designer auf Basis ihres beruflichen Hintergrunds dazu viel beitragen, aufgrund der Strukturen der Unternehmen, in denen DesignerInnen arbeiten?
Das ist eine interessante Frage, aber es gibt natürlich gleichzeitig zu diesen sehr kleinen Büros gibt es natürlich auch sehr große Corporate Design Abteilungen, wo mehr klassische Führungsausbildung auch betrieben wird. Was ich sehe, ist, dass wie viele Bereiche natürlich die Führung männlich geprägt ist. Das heißt, oft haben Männer geführt und haben auch einen bestimmten Führungsstil etabliert. Und gerade junge Frauen heute überlegen, ob sie das überhaupt so weiterführen möchten oder ob sie dann nicht ihre ganz eigenen Wege gehen möchten.
Das ist interessant, das Führen und Weiterführen. Aber das ist ein interessanter Punkt, weil diese großen Büros existieren natürlich schon, aber es sind eher wenige. Also wenn man jetzt vergleicht, also in der Industrie hat man eben Unternehmen, die gehen bis zu mehrere 10.000 MitarbeiterInnen. Und im Designbereich sind es dann die allergrößten, dann eher Hunderte. Also bei Meta Design, ich weiß gar nicht, was sie in ihrer größten Zeit an MitarbeiterInnen hatten, oder Frog Design, das sind Unternehmen, die dann schon industriellen Charakter haben innerhalb der Designbranche. Aber die Frage, die du jetzt aufgeworfen hast, ist, was möchten denn die jetzt jungen DesignerInnen an Führungskultur gerne etablieren? Was wäre das dann? Also es ist ja erstmal eine leere Annahme, zu sagen, sie möchten anders führen. Aber gibt es dazu auch Indizien aus den Gesprächen mit Jüngeren? Oder was da eben entsteht oder was kann man da beobachten?
Es ist schon ein ganz ganzheitlicher Prozess. Die jungen Frauen heute sind dabei, alles neu zu definieren. Also auch, was so ein Begriff wie Karriere für sie bedeutet, ob das überhaupt noch stimmt, was die letzten 50 Jahre Karriere bedeutet hat. Und auch solche Dogmen, wie wir es in der Designwelt haben, wie Form follows Function. Stimmt das heute eigentlich noch? Brauchen wir die eigentlich noch?
Sicherheit nicht. Aber das ist ja auch sehr wichtig, also diese Women's Table, also wenn ich es verstanden habe, sind ja im Grunde so ein übergreifendes Projekt, also auch alters- und generationenübergreifend, ebenso wie Learn and Burn. Da könnt ihr vielleicht nochmal genauer erklären, was das jeweils ist, damit man sich da besser reindenken kann.
Vielleicht können wir kurz die Geschichte erzählen, auch von den DDC Women, warum es die überhaupt gibt und seit wann. Die gibt es nämlich schon seit 2019, wurden damals von 7 weiblichen Mitgliedern gegründet, die gesehen haben, dass es sehr wenig weibliche Mitglieder im Verein gibt und gleichzeitig gesehen haben, dass diese weiblichen Mitglieder durchaus engagiert sind, aber quasi unsichtbar. Also die kamen nicht in den Gremien vor, die kamen nicht im Vorstand vor, die wurden nicht auf die Podien gesetzt. Und was ganz besonders erstaunlich ist, sie kamen auf den Dokumentationsfotos so gut wie nicht vor. Und da wollte man eben was gegen Unternehmen oder dafür, dass die Frauen sichtbarer wurden und hat diese Women of DDC und gleichzeitig auch den Women's Table gegründet, den wir dann 2021 übernommen haben. Da war das noch so eine ganz lockere E-Mail-Liste von 30 E-Mails. Und wir, als wir den übernommen haben, konnten uns also überlegen, es gibt eine große Gestaltungsmöglichkeit, was man jetzt mit so einem Table tun kann. Und haben da jetzt ein Format aufgebaut, was zweimonatlich stattfindet, was im Wechsel digital und vor Ort stattfindet und was gemeinsam mit den Designerinnen, die teilnehmen, Themen anspricht, die eben gerade aktuell sind. Und das machen wir immer Anfang des Jahres, machen wir immer so eine Neujahrstable, wo wir die Themen auch sammeln, die gerade in der Luft liegen, die gerade für alle besonders relevant sind.
Du hast ja gesagt, also Frauen waren innerhalb des DDC weitgehend unsichtbar. Das korrespondiert ja auch sehr mit dem Buchtitel von Carolina Criado Perez, also Unsichtbare Frauen. Und eben auch der Frage, wie werden denn die Frauen da unsichtbar gemacht? Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es gemacht ist. Also wie macht eben eine Männergesellschaft, in dem Fall innerhalb des Designs, das sich ja irgendwie so a priori als fortschrittlich versteht, es aber nicht ist, wie macht diese Gesellschaft die Frauen unsichtbar?
Ich weiß gar nicht, wie, also das ist natürlich eine große Frage, wie bewusst oder unbewusst passiert sowas. Ich denke, es ist einfach, es liegt viel daran, dass der DDC natürlich von Männern gegründet, sehr früh zwar schon auch ein weibliches Mitglied im Vorstand mit der Elisabeth Budde, aber dennoch waren es meistens Männer, die den Vorstand besetzt haben, die Themen gesetzt, und dadurch schon entsteht so ein Themensetzung, die natürlich dann eher den Interessen entsprechen. Und dann werden Fotos von Fotografen gemacht. Mhm. Es werden wieder die wichtigen Personen rausgestellt, denn man will den Verein ja nach außen als besonders relevant darstellen. Also werden die relevanten Designgrößen gezeigt. Mhm. Und das sind klassischerweise dann die Designer und nicht die Designerinnen im Verein. Da gab es auch welche, natürlich. Und trotzdem waren es eben nur 20% der Mitglieder. Und das korreliert eben überhaupt nicht mit der Anzahl der Designerinnen, die es hier bei uns gibt. Wie das dann im Einzelnen passiert, also, oder das kann ich eher daraus erklären, was wir dagegen tun. Also, dass wir wirklich gezielt schauen, wer ist auf den Bildern, die Events dokumentieren. Und inzwischen ist das, glaube ich, auch schon ein bisschen, also im DDC ganz bestimmt, sehr viel selbstverständlicher geworden, da zu gucken, dass da auch wirklich eine ganz andere Repräsentation der Geschlechter stattfindet.
Das ist ja für DesignerInnen oder für Designer insgesamt eigentlich ein leichtes, etwas sichtbar zu machen. Das ist ja unter anderem ein Kern der Leistung des Designs, eben Dinge sichtbar zu machen. Also wenn ich jetzt fragen würde, also wie macht ihr das jetzt innerhalb dieser drei, also wir haben Learn and Burn wurde erwähnt, Women of DDC wurde erwähnt, Women's Table wurde erwähnt, also wie wird, also du hast es, Sophie, an dem Beispiel der Fotos deutlich gemacht, aber wie arbeitet ihr denn daran? Ich meine, dass ihr daran so intensiv arbeitet, ist ja eindeutig, ne? Deshalb sitzen wir auch zusammen, weil es eben so spannend ist, was da passiert. Da kommen wir nachher auch zu dem Wachstum dieser Organisation, aber wie wird denn da was sichtbar gemacht?
Ja, bei uns sind die Frauen auf den Podien. Und dadurch, dass wir die Frauen auf die Podien gesetzt haben und an gewisse Stellen, sieht man die auch in den sozialen Medien. Wir sehen die, wir sind eigentlich in den letzten Jahren in so gut wie jedem Newsletter des DDC sichtbar gewesen. Da waren Frauen von den Women's Tables abgebildet, da waren Projekte vorgestellt. Und das sind alles so kleine Schritte, die sich summieren. Die summieren sich dazu, dass diese ganzen Frauen bekannter werden.
Und dieses Learn and Burn, das richtet sich ja wohl ausdrücklich an junge Frauen.
Das war nur bei der ersten Edition, das Learn and Burn Event, was wir gemacht haben, so explizit. Wir haben jetzt aber beschlossen, dass wir das nicht machen wollen, sondern dass wir da auch auf jeden Fall Altersdiversität ansprechen wollen und haben deswegen gesagt, es geht nicht mehr um Young Female Leadership, sondern im Prinzip um den Next Step in der Karriere, und den kann man wirklich in jedem Alter tun. Also da ist da keine Grenze.
Jetzt ist vielleicht auch nochmal ganz konkret, also meine Women's Tables, also für diejenigen, die nicht wissen, was es ist, also ich meine, es klingt erstmal nach Tische von Frauen. Was genau passiert bei diesen Women's Tables und auch was genau passiert bei dem Learn and Burn?
Ja, ich fange mal mit den Tables an, oder? Ja, die Women's Tables haben ein paar traditionelle Veranstaltungen. Das ist zum Beispiel der Neujahrstable, den ich gerade schon erwähnt habe, bei dem wir immer so ein bisschen die Weichen für das Jahr stellen und bei dem sich traditionell die neuen weiblichen DDC-Mitglieder vorstellen, was auch wirklich gut ist für unsere Community. Dann gibt es, wie gesagt, im Wechsel digitale und Vor-Ort-Formate. Die Vor-Ort-Formate sind meistens bislang in Frankfurt und in Stuttgart. Ab diesem Jahr werden die wahrscheinlich sich noch weiter öffnen. Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Und dann haben wir bestimmte Themen, die wir so bespielen. Da kannst du noch was sagen, Sophie, oder?
Ja, Themen, wir sind ganz klar gestartet mit dem vor einigen Jahren mit dem Themenkomplex Nachhaltigkeit. Da hatten wir Uli Meier-Johansen in unserem Table eingeladen. Und über dieses Thema sind wir dann auch zu dem Learn and Burn gekommen, über Mentoring. Und in diese Richtung ist sozusagen Learn and Burn eine Ausgründung des DDC Women's Table. In unserem Table-Format gab es weiterhin Themen rund um Gestaltung. Das ist uns auch immer sehr wichtig, ja, das klar. Nicht zu vergessen. Wir sind Gestalterinnen. Da war zum Beispiel Vera Kunz eingeladen und hat einen Workshop gemacht. Und wir haben über die Lehre, Designlehre gesprochen mit Julia Kühne. Wir hatten auch Feminismus-Themen. Da war Gerda Breuer zu Gast, Verena Kuni und auch Camilla Schröer. Und auch ein ganz interessantes Thema hatten wir jetzt im Dezember, das war Konkurrenz, weil das ja so ein Thema ist, was Frauen ganz gerne angedichtet wird, sage ich jetzt mal so, und was natürlich überhaupt nicht irgendwie in der Form uns biologisch eigen ist, wie das manchmal gerne vielleicht erzählt wird, sondern im Gegenteil, wir erkennen eben ganz stark in der, wenn wir die Konkurrenz annehmen, die wir haben, wir sind Gestalterinnen und unsere Eigenarten und Differenzen gegenseitig schätzen, dann löst sich die Konkurrenz auch ganz schnell in Stärke auf.
Ich habe nur gehört, weil ich selbst nicht dabei war, dass eben bei einzelnen Veranstaltungen das also hoffnungslos überbucht ist. Also wer wird denn da angesprochen? Ihr habt gesagt, ihr habt angefangen mit so einer E-Mail-Liste von 30 Leuten. Das scheint ja mittlerweile wesentlich größer geworden zu sein. Mhm. Und wenn dann in Essen mit 40 Plätzen angemeldet wird, dann kommen dann irgendwie dreimal so viele Leute. Also was ist denn das? Was passiert denn da jetzt?
Ja, aus der 30-Personen-Liste wurde eine über 400-Personen-Liste ganz von selbst. Und die meisten Orte, an denen wir vor Ort Veranstaltungen machen, können einfach nicht mehr als 50 Personen fassen. Mhm. Deshalb mussten wir mit Wartelisten arbeiten. Und deshalb für alle, die sich bei Vor-Ort-Tables anmelden wollen, bitte seid schnell, weil die sind in der Regel schnell ausgebucht. Wir arbeiten dann mit Wartelisten. Wir gucken auch jeden Platz, der frei wird, sofort neu zu besetzen. Ja, also das ist passiert. Es ist beliebt geworden. Mhm. Gerade, also digitale Tables sind natürlich komplett offen für so viele Leute wie Zoom fast, aber die Vor-Ort-Tables, wo man sich eben direkt sieht, die haben eine besondere Anziehungskraft und sind deswegen halt auch so beliebt.
Das ist nachvollziehbar. Ich meine, ich hatte ja also mit der Miriam Horn-Klimek hier auch mal ein Gespräch geführt, also mit der zusammen ja diesen Countathon durchgeführt habe. Das könnt ihr vielleicht nochmal erklären, was das war. Das fand ich extrem beeindruckend, was da passiert ist. Ja, warum es da überhaupt geht.
Ja, Countathon ist eine Wortschöpfung sozusagen. Es ist sowas wie ein Hackathon, nur mit Zielen. Und da ging es darum, dass es über die Zusammensetzung von Jurys im deutschsprachigen Raum eigentlich keine Zahlen gibt. Und es gab die Vermutung, dass die hauptsächlich männlich besetzt sind. Und rausfinden konnte man das nur, indem man die wirklich gezählt hat, per Hand. Also wir sind dann zusammengekommen mit über 20 Personen in den Räumen von Meso in Frankfurt, die uns die netterweise zur Verfügung gestellt haben. Also danke an Meso. Und haben mit 20 Designerinnen etwa 150 Jurys gezählt. Und das Ergebnis kann man sehen auf einer Webseite, die auch immer noch online ist und immer weiter gepflegt wird. Viele Jurys sind dominant, manche ausschließlich männlich besetzt und da ist noch viel zu tun.
Das ist ja genau der Punkt, wo man sagt, also da wird eben Unsichtbarkeit erzeugt, um die Frage von vorher nochmal zurückzukommen, durch das also übermäßige Besetzen von Jurys mit Männern, die dann auch eher ihre Homies entsprechend auswählen. Und diese Jurys und die Preise sind ja tatsächlich karriereentscheidend. Also wenn das so asymmetrisch ist, erklärt das einiges. Also das finde ich einen wahnsinnig wichtigen Punkt. Und soll das auch wiederholt werden, also diese Maßnahme? Oder war das jetzt nur einmal?
Man kann auch weiter dran teilnehmen.
Okay.
Die Webseite ist wie sagt man das, dynamisch. Mhm. Und du kannst auch jederzeit Jury-Star einreichen in die Webseite. Die hat ein Formular, da kann jeder eigentlich mitmachen.
Mhm. Und nochmal zu dem also Learn and Burn. Also ich verstehe das so als Lernen und leidenschaftlich damit umgehen oder ich weiß nicht, wie man es übersetzen soll.
Ja, das ist sozusagen das Mentoring-Format der DDC Women. Also der DDC Women. Mhm. Also da ist ja, das ist einfach nochmal ein neues Team, was ich auch gerade aufbaut, das wächst. Wir freuen uns total. Da ist Susanne Wacker aus dem neuen DDC-Vorstand sehr aktiv, unter anderem, und Annette Bertsch. Wir sind gerade daran, auch das Projekt aufzubauen im Hinblick auf WDC-Teilnahme von Frankfurt, also World Design Capital. Ja. Und wollen da einfach jetzt auch eine größere Veranstaltung auf die Beine stellen, eine internationale Konferenz, und zwar bei der wir Kontakt zu anderen Designerinnen-Netzwerken international aufnehmen. Okay. Also die Women of DDC sind ja in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum hauptsächlich, und natürlich gibt es das auch in Frankreich und was weiß ich, in Holland und sicherlich in Skandinavien und USA, überall gibt es Netzwerke. Und wir sind jetzt dabei oder wollen gerne da einfach noch davon lernen, wie kann man sowas organisieren, welche Methoden gibt es, welche Werkzeuge, was funktioniert gut und was nicht.
Also das ist jetzt, wird geplant sozusagen als Beitrag zu dem World Design Capital.
Ja, das ist sozusagen unser Plan. Okay. Wir sind da in der da dran, genau. Es sind auch einige schon beteiligt, die da jetzt auch sich mal schauen, es ist ja noch ein bisschen Vorlauf. Wir werden sicherlich in diesem Jahr auch schon Veranstaltungen machen, denn beim ersten Learn and Burn war uns auch sehr wichtig. Wir haben nicht nur dieses eine Event gemacht, sondern wir hatten davor digitale Sprints. Oder Sprints. Und bei denen wir uns tatsächlich mit den potenziellen Teilnehmerinnen schon getroffen haben und erstmal abgefragt haben, was interessiert euch eigentlich an Führung oder an Karriere? Also wir haben nicht einfach gesagt, wir machen jetzt hier so ein Mentoring und wir erfahrene Designerinnen erklären jetzt jungen Young Professionals, wie es geht. So, das funktioniert ja überhaupt nicht. Sondern wir haben erstmal gefragt, was sind denn eure Hürden und Interessen? Und haben darauf dann mit Keynotes oder mit Workshops reagiert.
Dieses ganze Thema, dieses generationenübergreifenden, also das finde ich nochmal sehr spannend auch, weil es ist ja selbstverständlich so, dass jüngere DesignerInnen eben bei der Lebensplanung, Familienplanung und so weiter eben auf den Rat oder auf von euch eben auch hören. Und was sind denn so Themen, die eben von Jüngeren aufgebracht werden oder die, mit denen ihr dann sprecht oder wo ihr denen auch helfen könnt? Also abgesehen von, sag ich mal, jetzt Angebotsstrukturen oder Projektplanung, was sind so die Themen, die euch da am meisten in Erinnerung sind?
Das ist so eine ganz große Bandbreite. Das geht so von Erfahrungsaustausch mit ganz, ganz praktischen Fragen, auch rechtlichen Fragen, gestalterische Fragen, Fragen zur Karriereplanung. Also es hat ein ganz, ganz weites Feld, was wir da auch erleben jedes Jahr und was wir bei Learn and Burn auch erlebt haben.
Ne? Ja, eine Sache, die mir immer wieder auch begegnet oder uns oft begegnet, ist, dass gerade junge Frauen, wenn die noch zum Beispiel in der Hochschule sind, da ahnt man nicht, dass man irgendwie Probleme bekommen könnte oder dass es Ungerechtigkeiten gibt. Ich habe das auch nicht geahnt. Und auch heutzutage, es gibt ja ganz tolle ProfessorInnen, die auch irgendwie unheimlich progressiv schon unterrichten. Und man denkt irgendwie, die Welt steht mir offen. Und wir haben festgestellt, dass es oft erst sehr spät einsetzt, diese Erkenntnis, hoppla, ich bin vielleicht aufgrund meines Geschlechts gar nicht so weit gekommen wie mein Kommilitone, der einfach sehr viel schneller in bestimmte Positionen gerutscht ist. Das wird einem manchmal erst rückblickend klar. Und da ist, glaube ich, der Austausch so wichtig. Also, dass wir sagen können, Achtung, es sieht im Moment alles an den Hochschulen, es ist ganz toll, ganz viele tolle Projekte und im akademischen Umfeld sowieso. Und ich glaube, deswegen ist gerade der DDC so wichtig, weil wir danach anschließend, also wenn man in die Profession geht, in Agenturen arbeitet, dann ist man ja so ein bisschen im leeren Raum sonst und kann da den Austausch finden. Und ich glaube, deswegen ist es auch sehr wird auch sehr nachgefragt, unser Format.
Also wenn jetzt mal so eure eigenen Designpraxis, also ihr seid ja in dem Fall, ihr sprecht ja jetzt als Repräsentantinnen einerseits des DDC, dann eben als diejenigen, die diesen Women Table organisieren und auch den Learn and Burn mittreiben. In welchen Kontexten arbeitet ihr denn? Also das würde ich jetzt auch nochmal interessieren. Also, und was macht ihr auch als Designerinnen?
Ja, das gemeinsame Arbeiten hat sich einfach sehr, sehr als sehr positiv herausgestellt. Und neben Projekten, die wir im Branding gemacht haben, gemeinsam, haben wir auch schon gemeinsam Kreativworkshops angeboten. Also auch in dieser Richtung. Das liegt auch ein bisschen an unserer beider Herkunft sozusagen, die wir da zusammengesetzt haben zu tollen Formaten.
Ja, das finde ich aber ganz spannend, weil da eben jetzt, das ist ja auch mal so eine Mini-Vernetzung, die ihr da miteinander eben durchgeführt habt, nachdem ihr vorher angefangen habt, im ganz großen Maßstab Frauen zu vernetzen. Das ist auch ein sehr gutes Zeichen dafür, also wie das letztlich sich auswirkt. Also wenn da einmal angefangen wird, eben Leute zusammenzubringen, dann passiert das an allen Ecken und Enden. Ich wollte mal ganz kurz zu diesem Learn and Burn zurück. Also wie genau also kann eine junge Frau da jetzt dazukommen oder überhaupt eine Frau dazukommen zu Learn and Burn?
Genau, es sind nicht nur Junge.
Ja gut, der hat ja vorhin schon gesagt, er ist nicht nur Junge, also Frauen jeden Lebensalters.
Also im Moment sind wir, wie gesagt, noch in der Organisation und Planung. Und ich denke, sobald das erste Format in 2025 steht, wird das sichtbar. Mhm. Also da haben wir auch schon ein Designteam da dran sitzen, das ganz tolle Arbeit macht. Und ich denke, das wird dann über den DDC-Newsletter, über die Social-Media-Kanäle, über die DDC-Webseite auf jeden Fall auch entsprechend publik.
Ich habe ja mit am Schluss ein Gegenschluss, jetzt irgendwie so eine etwas eigenartige Frage. Und zwar Silvio Larusso hat ja im letzten Jahr eine Essaysammlung veröffentlicht mit dem Titel What Design Can't Do. What Design Can't Do, also was Design nicht tun kann. Und das geht ja auch so ein bisschen um die Grenze dessen, was Design tun kann und wo es dann im Grunde wirklich ins Bereich der Soziologie oder der Politik übergeht. Also habt ihr euch auch schon mal damit beschäftigt, also wo die Grenze dessen ist, was ihr machen könnt? Komische Frage mag sein, aber ich finde es eigentlich ganz spannend. Muss ich zugeben, sonst würde ich es nicht stellen.
Also ich denke, man sieht immer wieder ganz, ganz ungewöhnliche Wege, die dann zu Zielen führen können. Wie diese Juryzählung zum Beispiel, die hat auch schon dazu geführt, dass einige Jurys das überdacht haben oder angerufen haben und gesagt haben, könnt ihr mal die Zahlen ändern? Wir haben jetzt schon viel diversere Zusammensetzungen. Also man kann da schon viel machen. Was wir auch immer wieder machen, wir erweitern unseren Designbegriff. Wir verstehen zum Beispiel die Arbeit, die wir für den Women's Table machen, auch als Design. Wir gestalten diesen Table. Also Design ist nicht das kleine Bildchen, das wir irgendwo hinsetzen, sondern Design ist ein ganzer Prozess.
Im Sinne von Social Design, das finde ich jetzt auch eine gute Antwort. Ich meine, das ist jetzt nicht die Antwort auf die Frage konkret, also what Design can't do, aber es ist eine Antwort auf die Frage, wo DesignerInnen etwas tun, was nicht Design ist. Und dann aber relevant wird. Wie bei einem Countertown zum Beispiel.
Oder was eben dann doch Design ist. Dass wir den Designbegriff erweitern. Mhm. Dass wir nicht sagen, das ist kein Design, sondern dass wir sagen, genau das ist Design. Mhm. Design geht weg von diesem zweidimensionalen. Das ist nicht nur Flachware oder das ist nicht nur ein Stuhl, sondern das ist vielleicht ein Gedankenkonzept.
Gut, ich meine, das ist natürlich, das würde dann bedeuten, dass eben also sowas wie Learn and Burn eben auch Design ist, also nicht nur die Gestaltung für die Veranstaltung, sondern die Veranstaltung selbst im Sinne von Social Design wäre dann
ganz
Design.
Ganz bestimmt, ja. Ich weiß allerdings, was Design nicht tun kann. Das ist tatsächlich das Geld zu besorgen, was nötig ist oft. Oder was Design kann, man weiß ja auch, Kapitalismus und Design hängen ja auch zusammen, weil die Gestaltung von Geldnoten auch schon lange Zeit passiert. Aber wir haben leider noch keine eigene Währung, der DDC Women. Und das ist einfach immer die Frage, wir haben tolle Projekte, die wahnsinnig gut ankommen und es geht einfach immer noch viel Zeit und Engagement darin, die auf die Beine zu stellen. Und es gibt inzwischen schon uns sehr gewogene auch Stellen hier, zumindest in Frankfurt, die uns auch fördern. Aber natürlich können wir alleine das alles nicht machen. Und wir brauchen da auch Unterstützung in jeglicher Art. Denn so schön das Design ist, es braucht am Ende auch ein Budget. Okay. Und nicht nur unbedingt Geld, sondern was wir brauchen, ist das Zeitbudget. Aber das ist eben auch miteinander verwoben. Mhm. Also Design can't do alles alleine machen, sondern wir brauchen einfach da ganz viel Förderung von Seiten der Politik und der Gesellschaft.
Noch ein Aufruf zu vernetzen. Das ist, ich meine, ja. Es gibt ja natürlich hier die Stadt, das Land, den Bund, wie auch immer, Stiftungen und so, auf die man zugehen kann. Und dafür ist natürlich diese Sichtbarkeit auch gut, die ihr geschaffen habt.
Ja, und vor allen Dingen die Community. Also alleine bin ich ja erst recht unsichtbar. Also alleine komme ich ja da überhaupt nicht weiter. Aber dadurch, dass wir so gewachsen sind und so viel nach außen getreten sind und sichtbar werden, das hilft natürlich auch in der Beziehung.
Und nochmal die Frage zu den Women's Tables. Also wie kommt man zu diesen Women's Tables?
Alle, die auf unserer großen Liste stehen, bekommen eine Einladung zu allen Tables, bis sie sich abmelden von der Liste. Und gleichzeitig publizieren wir das im Newsletter vom DDC, auf der LinkedIn-Seite, auf Instagram, Facebook, TikTok haben wir, glaube ich, nicht.
Gut, dann würde ich sozusagen, ich habe vier Fragen eigentlich oder jeweils zwei Fragen, ist auch um die Sendung zu schließen. Und zwar einmal würde mich interessieren, worauf ihr euch in 2025 freut. Wir sind ja mit einem sehr negativen Ausblick gestartet, aber es gibt ja noch natürlich auch positive Ausblicke. Was wäre denn, Sophie, dein positiver Ausblick oder wo du sagst, da freue ich mich jetzt drauf, abgesehen außer dem Urlaub oder wie auch immer?
Wir haben ganz, ganz tolle Themen schon in unserem Programm und freuen uns ganz arg auf den 20. Februar, da sind wir nämlich in München vor Ort. Da hat Bettina Otto, die auch im Vorstand des DDC ist, das für uns möglich gemacht, dass wir ein Table in der Pinakothek der Moderne haben werden. Darauf freuen wir uns natürlich sehr. Und wir freuen uns darauf, dass wir auch weitere Themen, die wir aus dem Happy New Year Table sozusagen mitgenommen haben, aufgreifen können, planen auch schon, vielleicht schauen wir Richtung Hamburg, also neue Städte und uns weiter auszubreiten mit dem Table.
Exakt, also wir haben auch seit heute für diese Women's Table Community ein gemeinsames Board, was uns Claudia S. Friedrich angelegt hat, wo wir das alles sammeln können, wo wir das alles auch noch ein bisschen clustern können, damit auch nichts verloren geht und damit auch die vielen Buchtipps, Filmtipps, Ausstellungstipps, die da drauf sind, für alle zugänglich sind.
Ja, dann sind wir bei der Frage angekommen, die jede einzelne Sendung hier seit vielen Jahren abschließt. Nämlich, ja, was ist gut? Wer möchte damit anfangen?
Ja, ich gerne. Ja, gut wäre, wenn die Fortschritte, die wir machen in Bezug auf Geschlechtergerechtigkeit, größer sind als die Rückschritte. Und besser wäre natürlich, es ginge nur voran. Das muss in keiner geraden Linie sein. Das kann eine Schlangenlinie sein, das kann eine Kurve sein. Hauptsache, wir kommen als Gesellschaft voran. Und davon würden, denke ich, alle schlussendlich profitieren.
Ja, Sophie.
Da kann ich natürlich nur zustimmen. Gut ist, sich Zeit für Gemeinschaft zu nehmen und Räume dafür zu schaffen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Also das war schwer beeindruckend. Also ich habe vor allem sehr viel Informationen eben auch also von euch erfahren und die Hörerinnen eben auch mitnehmen können. Und ich glaube, es ist ein bisschen verständlicher geworden, was da dahinter steckt. Also nicht nur, was eben außen auf eine tolle Art und Weise passiert, sichtbar wird, welche Verbindungen da entstehen, sondern wie ihr das auch aufgebaut habt über viele Jahre mittlerweile. Ja, vielen Dank.
Danke. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das waren Sophie Dobrigkeit und Judith Augustin im Gespräch mit meinem Kollegen Georg-Christoph Bertsch. Die Shownotes mit den Biografien und zahlreiche Links und Literaturtipps zum Thema lohnen sich. In der nächsten Sendung geht es um das große Design-Business. Während die meisten DesignerInnen ihre Projekte mühsam akquirieren, kauft der Designstratege und Unternehmer Professor Dr. Ing-Alex Buck ganze Agenturen erbündelt und verkauft sie wieder. Alex Buck hat kürzlich eine lesenswerte Autobiografie veröffentlicht, anlässlich derer wir mit ihm sprechen wollen. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche, eure DDcast-Redaktion.